palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Serie Amore Tifosi und an Mario Soike in Hamburg. Ich grüße dich, hallo.
Grüße nach München, wie geht's?
Ach, ganz gut. Wie war dein Wochenende?
Intensiv.
Intensiv. Ja, so war es bei mir auch. Ich habe leider mehr über Bier geredet, als selber Bier getrunken. Das war ein bisschen ärgerlich.
Oh, hast du ein Tasting gemacht oder sowas?
Nein. Nee, ich war in Bochum.
Ach so, ah, ja.
Ja, da wurde nur 70 Minuten Fußball gespielt. Aber in der Serie A gab es keinen Spielabbruch, wobei man zumindest bei einer Partie hätte drüber diskutieren können. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Wir wollen heute ganz besonders mal ausführlich über Atalanta sprechen. Das wurde sich gewünscht, dem kommen wir jetzt nach. Aber wir müssen trotzdem natürlich ganz kurz und präzise, wie wir das immer machen für euch, den restlichen Spieltag aufarbeiten. Und ich würde sagen, Marius, wir starten mal an der Tabellenspitze und vielleicht machen wir das, was ich gerade angesprochen habe, kurz da einfach mal den Deckel drauf. Milan gewinnt 1-0 bei Cagliari. Gelesen, die haben jetzt zumindest in 15 aufeinanderfolgenden Spielen immer auswärts getroffen. Und ohne dass ich was von dem Spiel wirklich großartig gesehen hätte, klingt das, als könnte man Prädikat, Arbeitssieg, Mund abputzen, weitermachen, drunter schreiben. Benacer hat das sehr sehenswerte Siegtor zum 1-0 geschossen.
Klasse Kombination auf jeden Fall. Ich habe es auch nicht über 90 Minuten gesehen, nur die Highlights. Aber das, was man aus der Community rauslesen konnte, war, dass es, ja genau, halt wieder so ein dreckiges Spiel gewonnen, aber die Leistung im Vergleich zum Empoli 1-0 vor einer Woche wesentlich besser.
Okay, sonst hätte ich schon fast gesagt, oh Achtung, ist Milan das bessere Juve?
Dim, dim, dim.
Willst du lauter dreckigen 1-0 siegen? Da würde Allegri hier einen abgehen.
Ja, ja. Ich glaube, so langsam, aber sicher. Ich meine, wir haben ja nie ausgeschlossen, dass Milan den Scudetto gewinnen kann. Aber jetzt 6 Punkte vor Inter, ne? Ja, 7 vor Juve noch.
3 vor Napoli. Das ja. Machen sie nur noch selbst, ne? Sich selbst immer noch schön aus der Favoritenrolle rausquatschen.
Genau,
zumindest so
genau.
Auf die Fans.
Aber dann gewinnt man halt im Vergleich zu anderen lombardischen großen Mannschaften diese Schweinespiele in Anführungszeichen.
Und weil ich gerade das mit dem Spielabbruch angedeutet hatte, es war ja auch in Italien, wie in manchen deutschen Stadien, auch der Spieltag, der unter dem Zeichen stand, Rassismus aus den Stadien zu verbannen. Das ist in Cagliari mal wieder, muss man tatsächlich sagen, nicht gelungen. Mike Maignan und Tomori mehrfach durchgehend sehr oft. Also wie gesagt, ich habe es nicht über 90 Minuten gesehen, aber eben auch danach davon gelesen. Mike Maignan hat ja auch auf Twitter oder auf den Social Media Kanälen was dazu geschrieben. Ja.
Der ist auch mit Bechern beworfen worden, auf jeden Fall.
Ist aber nicht getroffen worden, ne?
Nee.
Aber ja, dazu dann noch. Das Übliche ist jetzt doof gesagt, aber so, also ich muss das ja jetzt nicht alles wieder erzählen, was man so machen kann, wenn man ein dummer Rassist ist.
Mhm.
Dann macht man halt dumme Sachen.
Ja, Cagliari, das war ja schon, weiß nicht, mit Balotelli, Ken,
ja.
Lukaku, Koulibaly sicherlich auch.
Ja.
Das ist, ja, scheiße.
Absolut ekelhaft.
Ja.
Absolut
und
ekelhaft.
Jetzt dann gönnt man es auch, wenn wir kommen ja nachher auch nochmal zum Abstiegskampf zurück, sozusagen, dass die jetzt, nachdem wir sie ja schon gelobt hatten in den letzten Wochen, wieder in Schlagdistanz sind zum roten Strich.
Absolut.
Obwohl die Mannschaft natürlich nichts dafür kann, aber ja.
Nee. Aber da, ein paar Karma-Punkte Abzug
genau.
Für die Tabelle und dann. Mal sehen. Ja, also Milan erledigt die Pflichtaufgabe. Der andere Mailänder Club eben nicht nur 1-1 Inter gegen die Fiorentina.
Kurz einhaken. Spielt vielleicht Karma auch eine Rolle. Denn okay, Inter hat ja schon wieder Einspruch eingelegt dagegen, dass das Sportgericht gesagt hat, dass das Bologna-Spiel noch gespielt werden muss.
Was habe ich jetzt gelesen? Es wird deswegen frühestens Ende April ausgetragen werden.
Ja, genau. Irgendwie so.
Das ist irre. Irre. Deswegen auch, also 6 Punkte Rückstand auf Milan, aber auch ein Spiel weniger, das dann eben noch am grünen Tisch entschieden wird. Ich glaube es irgendwie nicht, dass da würden sich alle ganz schön lächerlich machen, was Inter jetzt eh schon macht, aber halt eben auch dann so die Liga an sich. Und am Wochenende auch dann wieder nur 1-1 gegen die Fiorentina. Man kann es am Schluss durchaus auch noch gewinnen, man kann es aber auch sogar noch verlieren. Also so die letzten 5 bis 10 Minuten inklusive Nachspielzeit hatten es dann nochmal in sich. Zuvor hatte Torreira die Fiorentina mal in Führung gebracht und den Treffer für Inter hat Dumfries erzielt. Der hat jetzt auf jeden Fall auch schon, glaube ich, mindestens 4 Vorlagen und 4 Tore. Das ist ganz ordentlich. Torreira habe ich mal zwischendurch gelesen, im Übrigen, dass der mit seinem Berater darüber gesprochen hat, dass er auch gerne dauerhaft jetzt zu Fiorentina gehen würde.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Ja, ich glaube, der hat auch richtig Bock drauf. Ja. Jetzt auch schon wieder mal getroffen, beim letzten Mal ja emotional da auch vor der heimischen Kurve gejubelt. Aber wir wollten ja über das Meisterrennen reden, deswegen haben wir jetzt hier endgültig den Lazio-Rückrunden-Inzaghi, den wir auch schon so ein bisschen heraufbeschworen haben.
Es wirkt ganz so. Also er ist gerade gegen die Schwäche vor dem gegnerischen Tor findet er nicht den Hebel irgendwie. Weil das ist ja jetzt wieder, also nicht so, dass es jetzt 10-100%er gegeben hätte, die sie verballert haben, aber trotzdem die Chancen, die sie bekommen, jetzt bis auf das eine Tor, werden halt weiter nicht genutzt und das zieht sich irgendwie durch die letzten Wochen. Ja, und dann ist es so, bei Milan trifft irgendwie immer einer, sie kassieren keinen und bei Inter ist es halt nicht so.
Ist auf jeden Fall jetzt eine Phase, wo sie gewaltig aufpassen müssen, würde ich mal meinen. Jetzt kommt, das ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht der Truppe Inzaghis gerade recht kommt, die Länderspielpause, also ein bisschen durchatmen. Allerdings haben da ja auch schon einige, das ist dann wieder das Problem, wenn du ein Top-Club bist, auch einige Spielerverpflichtungen, auch wichtige Spieler wie Barella, der dann noch in den Playoffs für die WM in Katar spielen muss. Also der wird sich jetzt nicht komplett erholen können. Und dann ist halt eben, wenn die Liga wieder läuft, am 3. April steht dann das Derby d'Italia an. Da reist man zu Juventus. Milan empfängt im Übrigen Bologna, das der Vollständigkeit halber. Wer es überraschenderweise gut gemacht hat, war Napoli. 2-1 zu Hause gegen Udinese gewonnen und das, nachdem man zurücklag und wirklich in den ersten 45 Minuten hatte ich das Gefühl, so gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Deswegen finde ich, sind diese 3 Punkte von Napoli, mit denen sie eben dranbleiben, weiter nur 3 Zähler hinter Milan, schon bemerkenswert. Osimhen doppelt getroffen.
Wieder?
Ja, wieder doppelt getroffen. Erster Nigerianer, habe ich gelesen, der in der Serie A in 2 aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens 10 Buden macht.
Und der 4. Afrikaner, der 2 Doppelpacks hintereinander macht nach Salah, Eto'o und Wea.
Na gut, da ist eine prima Gesellschaft, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Also das habe ich ein bisschen geguckt, aber wir haben heute noch so viel anderes auf dem Zettel. Wie gesagt, nur finde ich bemerkenswert, denn das hätte ja auch durchaus sein können, dass Napoli gerade nach dem verlorenen Spitzenspiel etc. pp. Da ein bisschen einbricht, aber und dann noch zurückliegt gegen die Ekeltruppe aus Udine. Das haben sie aber wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Spalletti hätte sich danach bei den Tifosi bedankt. Weil jetzt auch, also durchgehend, war es der erste Spieltag, wo wieder Vollauslastung erlaubt war. Mhm. Und das hat man gemerkt.
Ja.
Finde ich. Also sowohl in San Siro als auch im Maradona als auch natürlich im Olympico. Das war stark.
Ja, da zum Derby kommen wir gleich noch dazu. Meisterkampf ist, wir haben selber immer da die ganze Zeit davon geredet, deswegen müssen wir kurz die auch noch mit einbeziehen, müssen wir kurz Juve noch ansprechen. Napoli im Endeffekt übrigens nach der Pause dann bei Atalanta zu Gast. Juventus schmucklos 2-0 gegen Salernitana. Dybala getroffen, Vlahovic getroffen, stand es nach 29 Minuten 2-0. Das war dann auch das Endergebnis. Weiß nicht, haben wir da große Erkenntnisse?
Nö, der nächste Pflichtsieg halt, ne? Und immerhin eine Reaktion nach dem unangenehmen Auftritt unter der Woche.
Oh ja, genau, wollen wir da noch ein bisschen drauf rumhauen?
Ich habe es mir nicht angeguckt, aber das ist schon, ich habe ja auch was dazu gesagt auf der FUMS-Website. Kann man eine kurze Einschätzung von mir dazu lesen.
Das macht natürlich Sinn, wenn du jetzt hier gerade im Podcast noch sagst, dass du es nicht gesehen hast. Stimmt. Aber das war so die generelle Vereinseinschätzung, oder?
Richtig, richtig. Nicht eine zum Spiel, sondern so wie Juve damit jetzt umgehen wird oder soll, keine Ahnung.
Ja, also tatsächlich gegen Villarreal, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, die hatten eine Phase in der ersten Halbzeit, wo es ganz ordentlich war, wo sie auch zwei richtig gute Chancen hatten und dann war es halt vorbei.
Ja. Ja. Classic Juve Champions League.
Ja, absolut. Ich fand es irgendwie ein bisschen bemerkenswert, dass Allegri gesagt hat, man hätte halt das Minimalziel mit dem Achtelfinale erreicht. Das finde ich schon ein bisschen lame. Aber das hast du ja auch gesagt, ne? Glaube ich, in deiner Einschätzung, dass das so, oder das Auftreten und alles, das wird eigentlich dem Verein nicht gerecht. Und er sagt dann, dass das das Minimalziel ist. Und naja, ach, ich weiß nicht.
Keine Ahnung. Die hat es ja nochmal gesagt, ja, in der Liga haben wir ja noch ein Wörtchen mitzureden und in der Coppa auch und so, aber trotzdem. Ja. Vielleicht ist es besser so, denn womöglich wären sie, wenn sie dann auch die Bayern zugelost bekommen hätten, auch übler vermöbelt worden.
Vermutlich, ja. Sonst vor Wochenende bei Juve noch ganz kurz gelesen, Dusan Vlahovic steht jetzt bei 48 Serie A-Toren in 105 Spielen, kann man mal so machen. Zweiterfolgreichster serbischer Torschütze. Dejan Stankovic hat 51 Tore geschossen, aber in sage und schreibe 368 Partien. Apropos viele Spiele gespielt. Chiellini hat wieder gekickt am Wochenende. 552. Einsatz für Juve. Ist dann schon Drittdienstältester, was die Spiele angeht bei Juve.
Nach Del Piero und Buffon?
Weiß ich nicht, steht jetzt hier nicht.
Der Piero ist die Nummer 1, glaube ich.
Ja. Oh. Hier steht nur, dass er eben Gaetano Scirea eingeholt hat. So. Gut, bevor wir zu Atalanta kommen, noch ganz zwei kurz, weil du es gerade eben schon mal angesprochen hattest, mit Vollauslastung, Olympico, das ging schon gut rein, ey. Also auch mit, das machen sie, sonst läuft Roma ja öfter noch ein bisschen früher. Diesmal haben sie es erst, nachdem die Teams auch schon auf dem Feld waren, gespielt. Klar, die Handy-Fraktion war wieder vorne mit dabei. Francesco hat auch munter gefilmt. Wobei, er hat es dann irgendwann runtergenommen, das Handy. Und das muss schon, also das hat ja tatsächlich schon auch Tammy Abraham mal nur vor 20.000 Bock gemacht. Und gestern mit 70.000, mit zwei Choreos. Das war schon ganz gut. Also, und Tammy Abraham dann auch wieder doppelt getroffen. Ja, Markus, ich weiß, du hast es bei Twitter geschrieben gehabt, dass er zwei Tore macht. Das ist, sei an dieser Stelle erwähnt. Chapeau. Schnellstes Tor in einem Derby jemals, das erzielt wurde in der Serie A von Tammy Abraham. Können wir natürlich auch über Strakosha reden bei der Ecke.
Ja. Es kommt, senkt sich natürlich schnell ab und so, ne? Aber so ganz glücklich sieht er da nicht aus.
Ja. Und man kann auch beim Tor von Pellegrini, das war dann das 3-0, meine ich, per Freistoß, kann man natürlich auch nochmal über Strakosha reden, wie und wo er seine Mauer da hinstellt.
Okay, ja. Ich glaube, halten kann er ihn.
Nee, dann so kann nicht. Er ihn nicht mehr halten, nee. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, ob man da vielleicht noch einen mehr hinstellt und aber whatever. Also
da hat sich bei dem Tor hat sich Totti nicht an sich selbst erinnert gefühlt. Ne?
Das stimmt. Ja, voll geil. Mourinho und die Roma, denen gehört jetzt die Stadt auf jeden Fall mal bis zum nächsten Derby, weil ja. Klar, das Hinspiel 3-2, aber das war ja, Ich weiß nicht, ob ich an Sarris Stelle heute auf jeden Fall so oder so trainingsfrei gemacht hätte oder zumindest nicht zum Trainingsgelände gekommen wäre. Das war schon, wow, sehr, sehr wenig.
Er hat ja vorm Spiel gesagt, dass er aufgehört zu rauchen. Meinst du, das gilt noch?
Echt?
Ja. Ach, weil Mourinho meinte, so mit Hinblick auf die Conference League, auf das Spiel gegen Vitesse Arnheim, wo sie ja weitergekommen sind mit dem, ob es schmeichelhaft ist, weiß ich nicht, aber sie haben 1-1 gespielt. Abraham, glaube ich, auch in der 90. das Tor gemacht. Hat Mourinho gesagt, ja, unser Gegner im Derby, der sitzt ja heute Abend auf der Couch und raucht eine nach der anderen. Dann meinte Sarri, ich schätze Mourinho über alles und keine Ahnung, ich habe aufgehört.
Wow, echt? Okay. Chapeau, wenn es stimmt.
Vielleicht hat er sich den Kaugummi-Vorrat von Caletto gekauft.
Vielleicht. Gut möglich, gut möglich. Die Roma damit auf jeden Fall jetzt auf Rang 5 gesprungen. Lazio rutscht erstmal auf die 7 ab. Und ja, Tammy Abraham, ich glaube, das hat auch Christian Bernhard gestern einmal in der Übertragung gesagt. Das war beim ersten Tor, meine ich. Da war er dann jetzt bei 22 Toren wettbewerbsübergreifend. Dann müssen es jetzt sogar 23 sein, hat er gemeint. Also das sind so Dinger, mit denen in den ersten Jahren keine geringeren wie Montella und Batistuta und so aufgelaufen sind.
Ja, also da hat sich... Ich habe mir das also vor der Saison dachte ich schon, wenn sie den wirklich holen, wenn sie das wirklich schaffen, der explodiert sofort in seiner ersten Saison und hat natürlich, ja, am Anfang war er ja schon direkt da, dann gab es so ein kleines Zwischentief bei der ganzen Mannschaft und jetzt, also die letzten Wochen, absoluter Unterschiedsspieler und halt auch, genau, durch die Emotionen in Rom auf jeden Fall richtig angezündet, so das macht Bock zuzugucken.
Ja, voll. Also der hat ja auch nach dem Spiel, das hat man es gesehen und der hat es auch noch gesagt und geschrieben, glaube ich, auch. Und man nimmt es ihm durchaus ab, dass er da Bock drauf hat und sich gerne davon anzünden lässt. Also, das war auf jeden Fall mal wieder Fußball, wie er sein sollte. Ist er gerade bei Atalanta nicht, muss ich sagen. Um mal diese etwas negative Überleitung zu unserem Top-Thema zu machen. Klar, wir sprechen auch gleich am Ende der Sendung noch ganz kurz über den Abstiegskampf, aber damit wir erstmal noch die Zeit haben und alles besprechen, was wir besprechen wollen und sollten bei Atalanta, starten wir jetzt da mal rein und würde ganz gerne mit dem Tagesaktuellen reingehen. Jetzt, nachdem man in der Europa League weitergekommen ist gegen Leverkusen, auch durch ein ganz, ganz spätes Tor von Boga, kann ich sonst nichts zu sagen, habe ich nicht geguckt.
Man hörte, dass das Musso ganz gut gehalten hat.
Das habe ich auch gelesen. Hat der gestern übrigens auch wieder.
Ja, ja.
Sehr, sehr guter Torwart ist er einfach. Und genau, gegen Leipzig geht es dann in der, was ist es, Viertelfinale dann schon?
Ja, genau.
Daumen sind gedrückt, sage ich mal ganz neutral. An dieser Stelle.
Da haben wir keine Präferenz.
Nee. Ja, also, Auswärtssieg bei Bologna 1-0. Aber es bleiben sehr, sehr viele Fragezeichen bei mir danach tatsächlich. Also, ja, man muss ihnen natürlich zugute halten, dass, wir können es ja mal einmal durchgehen, was sie gerade alles im verletzten Stand haben. Also es fehlen ihnen vorne im Sturm natürlich fast alle. Muriel, der einzige nominelle Stürmer, der mit dabei war, bis auf einen jungen Herr, der dann noch kam, aber also von denen, die schon mal gespielt haben. Aber Zappacosta hat noch gesperrt gefehlt, Toloi fehlt, Iličić fehlt, Boga ist ausgefallen kurzfristig, Miranchuk hat gefehlt, Malinowski hat gefehlt, Toloi habe ich, glaube ich, schon gesagt. Angesichts der Gesichtspunkte ist es natürlich auch super schwierig und dann hast du auch noch das Europa-League-Spiel in Leverkusen in den Beinen, die Reisestrapazen und dann spielst du auch direkt wieder auswärts. Aber es war, also sie hatten auch in der ersten Halbzeit 2-3 gute Chancen. Ich glaube, Scalvini trifft mal den Pfosten nach einer Ecke. Dann wurde aber Bologna immer stärker und dann hatten sie schon auch, wie ich finde, Glück, dass, also erst war es Glück, dann war es sehr, sehr viel Glück. und sehr viel Unvermögen tatsächlich bei Bologna. Da haben wir uns ja auch mal die letzten Ergebnisse irgendwann in der Folge vor ein paar Wochen angeguckt und haben gemeint, ja, die schießen halt keine Tore. Und wenn man das Spiel gestern über 90 Minuten sieht, dann weiß man auch warum.
Richtig. Also Orsolini und Arnautovic.
Wow.
Ja.
Wow. Da war ja tatsächlich fast noch dann Gary Medel, hat doch zwei Chancen gehabt. Und das war hinten raus, ne? Bei dieser einen Chance, da kugelt er sich fast die Schulter aus, aber der spielt natürlich weiter.
Klar.
Und nimmt dann nochmal kurz, glaube ich, Cissé so hops oder so, als er ihn anlaufen lässt und hält sich danach die Schulter und guckt nur irgendwie zu Sinisa raus und fragt, ob ihn denn jetzt endlich mal auswechseln würde, so, ne? Und nein, das hat nicht gepasst wie die Faust aufs Auge, hey. Da der kleine Gary. Die haben ja so einen Rundkragen, die Bologna-Trikots, ne?
Mhm.
Das sitzt bei ihm auch gut. Naja, aber auf jeden Fall zurück zu Atalanta. Es sind halt super viele Ausfälle gerade, aber dennoch hinten am Schluss nur noch 40% Ballbesitz. Die hatten eine Passquote um 70 rum. Ja, ich weiß, das ist eh auch sonst kein Sarri-Ball, den sie spielen, aber das war ja nicht nur, dass sie es nicht wollten, selbst wenn sie den Ball hatten, war so viel, so ungenau, vollfahrig. Ich würde, glaube ich, Muriel hat auch überhaupt nichts zustande bekommen. Ich muss wirklich sagen, neben Musso gerade, wenn man das Spiel gestern betrachtet, Lichtblick auf jeden Fall Cop Miners, finde ich richtig gut.
Ja, hat sich auch also richtig eingelebt mittlerweile. Finde ich gut. War ja eigentlich mein MVP-Transfer im Sommer.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, wirklich, der hat auch irgendwie, der kann gut das Spiel gestalten, hat auch irgendwie wieder Tempo, gute Ideen, selber torgefährlich. Also ich glaube, das kann schon einer sein, der in den nächsten Jahren noch sehr viel Freude bereiten wird in Bergamo. Dann kann man noch herausheben, dass es schon ein bisschen besser wurde, als Pašalić eingewechselt wurde. Das kam ja noch dazu. Zu den ganzen Verletzungen hat er trotzdem dann noch Gasperini so versucht, ein bisschen zu rotieren, ne? Also mit dem, was er noch hatte.
Mhm.
Ja, ging so. Und dann kam ein gewisser Mustafa Cissé irgendwann von der Bank und der Kollege ist 18 und macht dann in seinem Serie A-Debüt das entscheidende Tor. Eben nach, glaube ich, Cop Miners auf Pašalić, dann steckt er durch.
Einer hebt noch das Abseits auf. Knapp.
Ja, Hickey, der dann irgendwie 2 Meter hinter der Grundordnung steht, ja, für Bologna richtig mies gelaufen.
Aber Cissé, geile Geschichte, ist erst seit 22. Februar in der Akademie von Atalanta, hat vorher bei einem 8-Liga-Team gespielt, ASD Rinascita Refugees, wo halt Geflüchtete aus vor allem aus Afrika spielen. Er kommt aus Guinea und ja, da wurde er von Scouts bei einem Freundschaftsspiel gegen Lecce beobachtet. Und Atalanta hat ihn geholt.
Das ist auch geil, dass Lecce dann dieses, was war das? War das so ein Fantag, dass sie dann gegen 8-Ligisten zocken oder was?
Das habe ich nicht so genau nachgelesen. Auf jeden Fall gab es halt, ja, wahrscheinlich. Vielleicht, ja.
Lustig. Ja, und krass.
Ja, da wurde er. Muss dir mal vorstellen, also spielst halt so, ja eben, auf absolutem Hobby-Niveau, ist ein Scout im Stadion und du wirst verpflichtet in die Atalanta-Akademie. Hat dann auch da direkt in der Primavera gespielt, getroffen gegen Milan, gegen Napoli. Da hat Gasperini dann gedacht, ja, wenn eh alle Stürmer ausfallen, den kann ich auf jeden Fall mal reinnehmen.
Ja, das ist krass. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. 3 Spiele, 3 Tore, direkt ja. Auch irgendwie bei der U19. Aber ich habe gerade nachgezählt, 8. Liga, das müsste irgendwie so Deutschland Bezirksliga oder so. Also es ist noch nicht Kreisliga, aber
ja. Ich
weiß nicht, wie es in Italien ist. Aber ja, wirklich, also trotzdem halt noch eher eine Liga, wo es noch nicht mal Linienrichter gibt.
Wahrscheinlich, genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte.
Der hat noch nicht mal einen Monat Vertrag im Verein, ne?
Stimmt,
ja. Morgen, 22.02.
22. Februar, ja.
Alter, Mann. Ja, und den macht er dann dafür tatsächlich, der steht da natürlich relativ blank, aber den macht er dann ganz souverän rein, muss ich sagen.
Absolut, absolut.
Also wenn wir von dem noch ein bisschen mehr hören, das wäre auf jeden Fall etwas, kann mir gut vorstellen, dass die Medien sich da dann in den nächsten Wochen gut draufstürzen werden.
Da kann man von ausgehen, ja.
Eine kleine Cinderella-Story draus machen. Ja. Okay, das war jetzt zum Spiel gestern. prinzipiell Cinderella-Story in den letzten Jahren gewesen bei Atalanta und jetzt, ja, soll ich sagen, es wackelt? Oder wie drücken wir es aus? Also tabellarisch bedeutet das jetzt erstmal, dass man punktgleich mit der Roma ist. Man steht dann auf Platz 6 aktuell. Es sind halt 8 Rückstand auf Juve. Atalanta hat noch ein Spiel weniger. Ja. Kann man es nur auf die Verletzungen schieben? Oder ist gerade generell ein bisschen Unruhe im Verein?
Es ist auf jeden Fall auch Unruhe durch den bevorstehenden Abgang von Giovanni Sartori. Ich will gleich nochmal genauer drauf eingehen.
Technischer Direktor für...
Genau, also der Maldini von Atalanta quasi.
Ja.
Aber das... Am Anfang waren sie gut in Form der Saison, ne? Und da dachten wir noch vielleicht geht ja dieses Jahr mal was.
Das war ja das, dass ich mal wieder, wie die letzten Jahre immer den Take gebracht habe, dass ich glaube, dass sie eine schwere Saison haben werden. Ich glaube, dann sind sie so ein bisschen schleppend reingekommen und dann haben sie aber richtig performt.
Genau, ja.
Und ja, wo ich dann schon geläutert war.
Ich weiß nicht, ob es dann daran an den Verletzungen lag. Also ich glaube, dass, ohne natürlich das Innenleben der Mannschaft zu kennen, dass der erneute Ausfall von Iličić da bestimmt eine Rolle gespielt hat. Weil der ja auch also extrem wichtig in der Kabine ist. Und das drückt dann natürlich rein. Und dann kommen eben die Unruhen im Management noch dazu. Also Sartori, seit 2014 technischer Direktor von Atalanta, wird den Verein zum Saisonende verlassen, nachdem er sein Verhältnis zu Gasperini es ist nicht mehr zu kitten. Es gab wohl einen großen Streit, man weiß nicht genau worüber.
Ich wollte gerade fragen, weißt du da mehr dazu oder hast du mehr mal gelesen?
Leider nicht. Also wenn das jemand vielleicht aus im Echo di Bergamo gelesen hat oder so, schreibt uns das gerne. Ja, auf jeden Fall gab es da Krach und deswegen wird er jetzt den Verein verlassen. Und er war es ja, der Gasperini überhaupt geholt hat, 2016. Und wen auch noch alles, also Iličić, Muriel, Zapata, Gosens, Deron, Freuler, alle Spieler, die diese Ära geprägt haben, hat Sartori geholt. Und da muss man mal sehen. Also natürlich kann man immer sagen, ja, das kann einen Verein oder auch dann, wenn man in die freie Wirtschaft geht, ein Unternehmen auch irgendwie voranbringen, wenn es da mal dann frischen Wind reingibt oder so. Aber ja, der irgendwie so ein Auge für Neuverpflichtungen hat, die nicht immer mega teuer waren und aber super reingepasst haben, auch in dieses System Gasperini halt. Das muss man erstmal schaffen.
Und noch dazu kommt ja, dass der dann halt wahrscheinlich bei einem Konkurrenten unterkommen wird.
Ja, also Juve hat wohl Bock.
Ja.
Parma hat er leider abgesagt.
Würde er bei Juve wirklich neu dazukommen oder würde er Nedved ersetzen? Oder würde er zusätzlich...
Nee, weiß ich nicht. Nedved ist ja Vizepräsident. Der ist ja dann der Paratici-Nachfolger. Haben sie da im Sommer eigentlich einen geholt, der den ersetzt? Wenn, dann ist er nicht sonderlich aufgefallen, auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich habe noch gelesen, Bologna vielleicht?
Ja, genau, die sind auf jeden Fall auch interessiert. Ja, das wäre dann wieder ein sogenanntes Projekt.
Das ist halt auch die Frage, weil du gerade gesagt hast, der hat immer so das Gespür für die Spieler gehabt, die nicht zu teuer waren und gut reingepasst haben. Ob das dann so einer ist, der bei Juve funktioniert, wo er sagt, hol halt die viel Geld kosten und große Namen sind. So. Weil dann ist ja wieder die Frage, ob Juve Zeit und Lust hat, Projekt zu sein.
Ja, ja.
Würde ihn, glaube ich, mal ganz gut tun. Aber
absolut, absolut.
Soll ja nicht das Thema sein.
Ich meine, der Mann ist auch 64, glaube ich. Also da dann den letzten großen Vertrag sozusagen, wenn man das bei Spielern um die 30 immer so schön sagt.
Ja.
Dann nochmal bei Juve abzuschließen, da 2, 3, 4 Jahre, wenn es gut läuft, mitzunehmen, könnte man ihm wohl nicht verdenken.
Also gut, das spielt alles eine Rolle. Verletzungen spielen eine Rolle. Und dennoch, du darfst es ja dann auch nicht, also zu schwarz sehen, finde ich, solltest du es natürlich auch nicht. Du bist im Viertelfinale von einem Europapokal. Du bist jetzt irgendwie nicht auf Platz 9 abgerutscht in der Liga.
Nee, genau. Also die Champions League zu erreichen, das wird halt, wenn dann eher was, wenn sie die Europa League gewinnen.
Mhm.
Aber da drücke ich einfach mal die Daumen.
Ja, das mache ich auch. Also vor allem, wenn ein paar Spieler zurückkommen, ich habe es bei ganz vielen gelesen, da steht dann einfach irgendwie Anfang April drin.
Mhm.
Also auch da dann tatsächlich vielleicht jetzt die 2 Wochen nutzen, um sich da irgendwie wieder gut aufzustellen. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein temporeiches und ganz lustiges Spielchen oder 2 Spielchen werden könnten gegen RB Leipzig.
Da gehe ich auch von aus, auf jeden Fall. Ist dann auch sicherlich auf Augenhöhe, ganz objektiv betrachtet. Könnte nett sein.
Ja,
stand mit dem positiven Ausgang für die durch gute Arbeit gewachsene Mannschaft.
Ja, kontinuierlich, ja. Mit nicht den ganz großen Mitteln. Ich glaube auch, dass der Gästeblock in Leipzig ganz gut gefüllt sein wird.
Oh ja, da sahen ja die Bilder auch aus Leverkusen, das sah ja auch ganz, ganz nett aus eigentlich.
Ja. Und ich glaube, die Freunde aus Frankfurt haben schon mal den Gästeblock bisschen ausgekundschaftet und geguckt, wie Tifo machen kann.
Stimmt, da gibt es ja Connections, ne?
Ja.
Man bereitet sich auf das gemeinsame Finale vor.
Ja. Es gab auch die Wünsche, zum Beispiel Michael, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, hatte geschrieben, wenn man sich mal alles anschaut, wer schon mal bei Atalanta gespielt hat, was könnte man denn für eine krasse Truppe aufstellen von jetzt auch teilweise noch aktuellen Serie A-Spielern, die schon mal bei Atalanta gespielt haben. Keine Ahnung, Mancini, Kier, Bastoni, Spinazzola, Kessié, Cristante, Gosens, Bonaventura, Barrow. Er nimmt noch Kulusevski und Golini, die theoretisch ja auch noch bei Serie A-Clubs unter Vertrag stehen, weil sie nur verliehen sind. Apropos verliehen, auch noch gleich ein Thema, das in dem Zuge besprochen werden kann. Ich finde nicht mal nur mit noch aktuellen Serie A-Spielern, man könnte ganz dringend mal auch eine Squadra Eterna machen.
Oh ja.
Hatten wir auch abgesprochen, so sehr Transparenz wegen, ne? Wir wollten eine machen. Mir ist gerade kurz vor der Aufzeichnung eingefallen, dass ich vergessen habe, meine aufzustellen. Marius hat das natürlich schon gemacht. Aber weil das beim letzten Mal schon so gut geklappt hat, würde ich mal sagen, dass jetzt die Länderspielpause von euch lieben ZuhörerInnen genutzt wird, eure Squadra Eterna Atalanta Bergamo aufzustellen. Und dann schickt ihr uns die auf den üblichen Wegen, gerne auch einfach so twittern und dann verhashtaggen mit Serie Amore, ihr kennt das. Und in der kommenden Folge, die dann wahrscheinlich nach einer Woche Pause, können wir hinten raus nochmal diskutieren, erscheinen wird. Aber auf jeden Fall in der Folge, die dann am 4.4., also sozusagen vor dem Hinspiel gegen Leipzig, rauskommt, da würden wir dann ganz gerne eure und unsere Squadra Eterna Bergamo aufstellen, verkünden, vorlesen, ausdiskutieren. Nennt es, wie ihr es möchtet. Ja, aber habt ihr es auf jeden Fall ein bisschen Zeit, zwei Wochen, um euch mal Gedanken zu machen. Ein paar Namen sind ja schon gefallen, aber es gibt auch in der Historie schon den ein oder anderen Spieler mit Rang und Namen, der schon mal bei La Dia gezockt hat, würde ich mal sagen.
Das kann ich bestätigen, nachdem ich mir die Liste ja am Samstag noch zu Gemüte geführt habe. Das ist ganz nett, ist ganz nett.
Okay, ja, ich werde da auch noch liefern, keine Sorge. Apropos Leihspieler, das ist auch immer irgendwas, was mit rein zählt, wenn man über Atalanta spricht.
Da könnten sie auch mindestens eine Elf aufstellen.
Wie viele haben sie denn aktuell, die sie entweder geliehen oder verliehen haben?
Geliehen sind es tatsächlich nicht so viele. Es sind 3 oder 4, unter anderem Demiral ja.
Mhm.
Aber verliehen, ohne Primavera, sind es 64.
Was?
Das kommt noch nicht an die krassen Parma-Zeiten vor der Insolvenz ran.
Also ohne Primavera, ohne Jugendspieler 64 Profis, ja, die verliehen sind.
Ja, also da sind viele Spieler bei, die jetzt zuletzt aus der Primavera gekommen sind. Ich habe das mal gerechnet. Warte, wo steht das? Genau, 34 der 64 sind über 21 und 30 sind unter 21.
Okay.
Und da kommen wir dann nämlich, da gab es nämlich auch die Frage von Francesco, glaube ich, dazu. Weil es ja ab dem 1.7. gilt ein neues Reglement für Leihtransfers. Da hat die FIFA sich was ausgedacht, um den Chelsea Loan Army Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Und da war die Frage, inwiefern sich das auf Atalanta auswirkt. Und dazu muss man dann sagen, wenn man sich diese Zahlen zu Gemüte führt, es wird sich auf jeden Fall auswirken. Das gilt auch nicht nur für Atalanta. Also in Italien ist das ja fast schon traditionell. Also alle Vereine haben mindestens, 20 verliehene Spieler oder so. Was natürlich zum einen daran liegt, dass es bis auf Juve keine zweiten Mannschaften gibt. Und dass sich die Serie C und Serie B Vereine, wo dann Spieler aus der Primavera, die nicht direkt den Sprung in die A schaffen, die können sich das immer nicht leisten, diese Spieler dann für 3 oder 4 Jahre fest unter Vertrag zu nehmen. Ja, also für viele Vereine dort gilt das. Deshalb hat sich halt dieses System irgendwie, nachdem die Teilhabetransfers, wo ja immer dann im Sommer Angebote abgegeben wurden, wer den Spieler jetzt in der nächsten Saison unter Vertrag hat, 50% Spielerrechte geteilt und so. Nachdem das abgeschafft wurde, hat sich dann halt dieses Leihsystem quasi durchgesetzt. Und die FIFA hat jetzt gesagt, dass ab dem 1.7. gilt, dass Leihverträge maximal noch für ein Jahr gelten dürfen. Also teilweise ist Gosens ist ja jetzt zum Beispiel theoretisch 1,5 Jahre ausgeliehen. Das wäre dann nicht mehr erlaubt. Wobei ich glaube, dass sowas durch Optionen dann, wie jetzt auch mit Kaufpflichten und keine Ahnung, umgangen werden kann. Dazu darf es, das gibt es nicht so häufig, aber kommt doch immer mal wieder vor, während einer Leihe darf der Spieler nicht weiter verliehen werden zu einem dritten Verein.
Okay. Ja, macht theoretisch, finde ich, auch Sinn.
Ja, schon, ja. Und da schließt sich der Kreis zu Chelsea. Es darf ab dem Sommer, dürfen nur noch 3 Spieler an denselben Verein verliehen werden.
Okay.
Chelsea hatte da ja teilweise 8, 9, 10 bei Vitesse Arnhem zum Beispiel. Und es ist Clubs künftig nur noch gestattet, gleichzeitig maximal 8 Spieler auszuleihen und ebenso viele zu verleihen. Ab Sommer, ab 23 und 24 wird das dann jeweils nochmal um einen Spieler reduziert, auf dann 2024 maximal 6. Natürlich gibt es ein Aber. Das gilt nicht für Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind.
Okay, also kann da schon mal Atalanta, bei 30 ist das schon mal in Ordnung, die sie gemacht haben, und mit den anderen 34 müssen sie dann spätestens im Sommer, müssten sie ordentlich verkaufen.
Genau. Und da ist dann natürlich die Frage, wie das jetzt Corona-mäßig ist mit Ablösen und so, ob sie da überhaupt noch was erwarten können. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ob der Markt richtig krass geflutet wird im Sommer.
Sind das dann auch in der Großzahl Spieler, mit denen man was anfangen kann? Oder sind das Spieler, die teilweise in dritte und vierte Liga ausgeliehen worden sind?
Sehr viel das. Mhm. Wobei das hauptsächlich dann auch eben die Spieler unter 21 sind.
Okay, ja klar.
Darüber hast du halt auch solche Leute wie Lovato bei Cagliari aktuell, Lammers, der bei der Eintracht ja ist, Piccoli bist jetzt gerade bei Spezia oder Salernitana, irgendwie halt im Winter nochmal verliehen worden. Viel so Spieler von diesem Kaliber, sag ich mal, die auch durchaus Serie A-Erfahrung haben oder Erstliga-Erfahrung im Allgemeinen, bei denen es aber halt aktuell noch oder insgesamt nicht für einen Verein mit den Ambitionen von Atalanta reicht.
Okay, ja. Ja gut, das wird auf jeden Fall dann auch für den neuen Dude in Charge. Ja. Er ist mal ins Büro und hat aber so einen großen Papierstapel. Ich meine, hier muss man was wegarbeiten. Ja,
hier Übergabe. Unser Leihspielerordner, mach mal.
Oder wird der Sartori auch noch ein bisschen aktiv werden? Wobei, das ist natürlich alles nur Mutmaßungen. Weil du es gerade gesagt hast, den einen Namen noch hervorzuheben, auch ich springe es ein bisschen, ne? Demiral ist einmal gefallen, der Name muss man auch schon noch hervorheben, finde ich, in den letzten Wochen. Hat auch gegen Bologna den Kollegen Arnautović ganz gut verteidigt bekommen in den meisten Situationen. Auch einer, der gerade noch, finde ich, sehr wichtig werden könnte für
Atalanta. So hoffen, dass der sich nicht verletzt. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon mal gesagt. Der war ja bei Juve immer viel kaputt.
Ja.
Und jetzt, seit er bei Atalanta ist, eigentlich ja, fast gar nicht. Und das merkt man auch in seinem Formanstieg.
Ja, finde ich auch. So, ich hoffe, da uns die Zeit ein wenig davon rennt und vor allem auch Marius in seinen normalen Arbeitsalltag starten muss bald, dass euch das jetzt hier zu Atalanta vorerst genügt hat. Ich glaube auch, vor allem wenn es dann im Europapokal noch etwas weitergehen sollte, wird der Verein auch in den nächsten Wochen immer wieder mal häufiger und vielleicht auch expliziter bei uns auftauchen. Aber nachdem wir ja schon lange gesagt haben, wir sprechen mal wieder ein bisschen ausführlicher, haben wir das in diesem Fall jetzt mal gemacht, ohne dass es die ganz große taktische Analyse war, aber es lag halt auch sonst viel auf der Straße, über was geredet werden musste.
Ist ja, wenn noch Fragen offen sind, haut sie raus.
Genau. Die Möglichkeit besteht ja immer. Und wie gesagt, wir splitten es ja dann eh auf zwei Folgen auf. Und ich denke mal, wie ihr uns kennt, ist dann auch der Block einer Squadra Eterna meistens nicht zu unterschätzen. Also wird dann auch in einer der nächsten Folgen, wenn dann eben die Squadra kommt, mindestens nochmal 20, 25 Minuten Atalanta mit dabei sein. Deswegen, aber gerne dann auch für diese Folge, wenn eben noch andere aktuelle Fragen offen geblieben sind, wie Marius schon sagt, her damit. Ganz kurz, bevor wir aufhören, müssen wir uns eben mal auch nochmal zwei, drei Minuten eben über von dir ganz am Anfang angesprochenen Abstiegskampf besprechen. Cagliari, nachdem es echt gut lief, haben sie jetzt dreimal in Folge verloren. Ja, Lazio und Milan dabei, aber eben auch das ganz wichtige Spiel gegen Spezia. Ich würde fast sagen, Abstiegszone fängt bei mir jetzt immer noch nur auf, also Udinese hat 30 Punkte, aber auch zwei Spiele weniger, deswegen würde ich sagen, fängt wirklich die Abstiegszone erst ab Platz 15 mit Sampdoria an. Die haben 29 Punkte und nachdem man eben dreimal verloren hat, jetzt unfassbar wichtiges 2-0 bei Venezia. Da ist eigentlich, kann man Woche für Woche immer sich nur wiederholen, was wir auch gesagt haben, uns fehlt die Fantasie, dass Venezia noch genug Punkte holt. Und der Auftritt jetzt gegen Sampdoria, Caputo zweimal getroffen, war auch ja recht naiv. Also beide Tore fallen eigentlich, weil man da hinten wie ein Top-Team versucht herauszukombinieren und sich dann ja fast die Tore selber reinschießt. Und somit bleibt bei Venezia ein Spiel noch weniger. Klar, wenn man das gewinnen würde, wäre man punktgleich mit Cagliari. Aber da ist vielleicht sogar tatsächlich Genua noch mehr am Leben als Venedig. Oder was meinst du?
Sieht ganz so aus. Also ich finde das Venezia-Ergebnis, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, schon wieder bezeichnend. Also das ist halt dann diese Heimspiele, die wo du was holen musst, wenn du drinbleiben willst. Ne? Also ja. Ja, ganz einfach. Und Genua halt holt den zweiten Saisonsieg.
Ja, Wahnsinn. Den zweiten Saisonsieg. Der letzte war gegen Cagliari. Das war über 180 Tage ist der her.
Ja, dritter Spieltag.
Alter, Wahnsinn. Aber nach 7-mal unentschieden, ungeschlagen, holt Plesin jetzt seinen ersten Dreier. Und das, obwohl man gegen, da sehen wir auch wieder Torino, gegen Mannschaften, die dann eben nicht spielen wie Top-Teams. Früh in Führung gegangen durch Portanova, Genua. Dann in der 14. war das. Dann fliegt Östigard mit Gelb-Rot in der 24. Und dann gewinnen sie es trotzdem. Und das Marassi, da war ordentlich was los.
Ja, und die Kurve war auf jeden Fall auch sehr gut dabei.
Ja, und Plesin hat sich nach dem Spiel auch ordentlich mit denen feiern lassen. 25% Ballbesitz hatte man, als die Partie abgepfiffen wurde. Aber solche Dinger musst du halt gewinnen, wenn du unten noch mitsprechen möchtest. Jetzt stehen sie bei 22 Zählern, sind eben also nur 3 Rückstand auf Cagliari, Genua als nächstes gegen Hellas. Cagliari gegen Udinese am Start. Das in aller Kürze zum Abstiegskampf. Ich weiß, wir haben ein paar Teams jetzt heute mal nicht besprochen, nicht klassisch Best of the Rest durchgemacht, aber ich denke, es ist auch zu verschmerzen. Wir dürft gerne sozusagen, es bleibt viel Raum für Fragen offen, die dürft ihr gerne stellen. Die Frage sei noch zu klären, ob es nächste Woche eine Folge gibt, da ich ein wenig Urlaub in der Bundesliga-freien Zeit genießen werde, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Folge nächste Woche nicht stattfindet, da ja auch nur Länderspiele sind, die dann noch im direkten Zusammenhang mit der WM in Katar stehen. Finde ich, können wir das so mal verschmerzen. Und wenn es doch noch irgendwas richtig Gutes einfällt, dann könnt ihr euch freuen. Und wenn nicht, seid ihr nicht enttäuscht, weil dann habt ihr es jetzt schon mal gehört. Und wir kommen dann wieder am 4. April, habe ich gesagt. Richtig? Montag nach dem nächsten Spieltag, nach der Länderspielpause eben.
Exakt. 4. April ist
es. Es ist wirklich der 4.4. Der 4.4. lässt sich sehr, sehr leicht merken. Tippspiel gehen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr durch. Ich muss sagen, ich hole langsam auf. Das habe ich mal nachgeschaut. An der Spitze bleibt es ein Zweierduell. Am besten, wenn ihr jetzt die Folge hört, tragt ihr jetzt schon mal die Tipps für den nächsten Spieltag ein. Das habe ich nämlich gerade eben vor der Folge schon gemacht, bevor die Länderspielpause mich wieder ärgerlich macht, weil ich dann das Tippen vergessen habe. Das kann ich euch nur auch ans Herz legen.
Sicher ist sicher.
Marius, hast du noch Punkte?
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche.
Genau.
Vielleicht habt ihr auch ein paar freie Tage. Danke fürs Zuhören.
Genießt das Wetter und genau, denkt an die Squadra.
Und denkt an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vielleicht ganz gerne eine kleine Bewertung oder zumindest auf den Folge-Button drücken. Dann wisst ihr auch und hört, wenn es eine neue Folge gibt.
So sieht's aus.
Liebe Grüße nach Hamburg, Marius.
Grüße nach München. Und falls wir uns nächste Woche wahrscheinlich nicht hören, schönen Urlaub.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Fooms.